Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien, das bin ich, der liebe Justin Hombach und der...
Fabian Ratzak. Servus Justin, servus alle Zuhörer und servus an unseren Mitgast.
Hallo Fabian, hallo alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Ja, heute wieder mit dabei. Wir hatten ihn schon mal in unserer Podcast-Folge vor... 4 Jahren, glaube ich. Da ging es krass her, denn krass ist das Attribut seiner Musik, die er kreiert. Wir haben nämlich heute wieder dabei Jan Zerfeld von Panzerballett. Hallo Jan.
Hallo Justin. Hi Jan. Hallo Fabian.
Servus.
Hi.
Als du das letzte Mal bei uns in der Sendung warst, ging es ja eher so ein bisschen darum, so die Geschichte von Panzerballett und vor allem halt mit Panzerballett auf Wacken gespielt zu haben, mit einer Jazz-inspirierten Combo auf Wacken gespielt zu haben. Heute wollen wir mal ein bisschen in die Materie reingehen mit ein bisschen tieferem Blick. Und zwar wollen wir uns heute mal mehr beschäftigen mit den Kompositionen, den Arrangements, den Sound und all das, was letzten Endes Panzerballett so besonders macht. Ich fange aber auch mal ganz besonders an. Und fange ich mit etwas an, wo man bei YouTube-Regeln jetzt sagen würde, oh, bloß nicht das an den Anfang setzen. Und zwar mache ich direkt einen Call to Action. Ein Grund, warum wir nämlich den Jan hier mit dabei haben, ist, weil wir auch Werbung machen wollen für die Kickstarter-Kampagne, die Jan gerade laufen hat, weil Jan was vorhat. Jan, vielleicht magst du das mal kurz erklären, was du mit Panzerballett in der nächsten Zeit vorhast und weswegen ihr da aktuell nach Supportern sucht.
Ja, genau, es ist übrigens Start Next.
Start Next, genau. Ah, okay, perfekt.
Genau, und ja, das ist jetzt tatsächlich das erste Mal überhaupt, dass ich so ein Crowdfunding mal ausprobiere. Und es geht darum, dass wir beschlossen haben, ein Live-Album zu machen. Nachdem wir jetzt mit Virgil Donati ja schon seit 4 Jahren regelmäßig unterwegs sind und also wir haben vielleicht so 40 Shows mit ihm gespielt ungefähr, und da hat sich natürlich jetzt einiges einspielt im Laufe der Zeit. Wir haben ja immer wieder im Laufe eines Jahres kam es immer zu 2-3 so Touren und dann setzt sich das Material. Das Problem ist natürlich, wenn man so eine internationale Besetzung hat, dass man nicht immer sich jede Woche mal so zum Proben eben treffen kann, sondern dass man nur eine Tour, nur direkt vor einer Tour sich kurz mal treffen kann gemeinsam und was checken kann. Das heißt, man kann diese Arrangements gar nicht im Detail so richtig gründlich mal durchgehen und einfach mal wilde Ideen sprießen lassen, sondern das muss sozusagen im on the fly passieren. Das muss im laufenden Betrieb, muss man Anpassungen machen. Während einer Tour kann man vielleicht die ein oder andere Stellschrauben auch arrangement-technisch stellen. Und das heißt, es dauert eine Zeit lang, bis so ein Programm überhaupt rund mal wird und aufnehmen würdig. Ja, also, dass man sagt, okay, jetzt ist es mal so ein rundes Ding, wo man sagt, jetzt hat man die Songs mal wirklich auch öfter mal gespielt und man hat die Arrangements auch so ein bisschen von diesem Rohdiamanten, den die Musiker halt erstmal haben als Vorlage, das, was sie zu Hause üben und dann kurz vielleicht im Proberaum mal checken, um es einfach überhaupt spielfähig zu machen, dass er die Entwicklung durchgemacht hat eines wirklichen Live-Sets. Und dann kann man sagen, okay, jetzt ist es soweit, dass man auch live was aufnehmen kann, ein ganzes Konzert mal aufnehmen kann oder eben so eine Tour aufnimmt, nicht, dass man nicht nur ein Konzert aufnimmt, sondern vielleicht alle Konzerte bei dieser Tour und sich dann die Rosinen rauspickt am Schluss. Ja. Mhm. Und das ist aber natürlich dennoch immer mit finanziellem Aufwand verbunden, finanziellem Mehraufwand. Und diese Touren sind natürlich sowieso immer so am Limit von dem überhaupt, was überhaupt machbar ist, jetzt auch schon rein, auch schon ohne Aufnahme, ist es immer hart so kalkuliert, dass am Ende kein Super-GAU entsteht und dass man irgendwie mit ohne Blessuren wieder nach Hause kommt. Also rein finanziell so, also das ist deswegen man ist auf jeden Fall in irgendeiner Form immer angewiesen auf irgendeine Art von Kulturförderung gewesen zumindest. Also es gibt dann mehr, natürlich mehr Möglichkeiten, man kann sich fördern lassen von Institutionen in Deutschland für Touren, oder es gibt natürlich auch von der GEMA, als Komponist bekomme ich zum Beispiel auch erweiterte Tantiemen oder sowas. Aber selbst das reicht alles nicht, wenn man mehr Aufwand hat. Das heißt, das Crowdfunding war jetzt so eine Idee, das könnte man noch machen, um wirklich ja, die Kosten wieder reinzukriegen.
Mhm. Und was bietet ihr da an? Das ist ja normalerweise so bei Startnext oder bei Kickstarter oder bei diesen ganzen Crowdfunding-Plattformen. Das kenne ich auch noch. Ich habe das auch mit einer Band mal gemacht, dass man da ja auch einen Gegenwert anbietet, sei es die Tickets oder CDs oder auch vielleicht ein bisschen mehr. Was habt ihr denn da so im Programm? Was bietest du denn noch als extra Bonuschen an?
Ja, also es ist natürlich so gestaffelt in die sogenannten Goodies, so die niedrigpreisigeren, die mittelpreisigeren und dann die hochpreisigeren. Und die Gruppe, die für sowas interessiert, ist natürlich auch immer enger im Endeffekt. Aber dafür sind die vielleicht noch, also die mehr ausgeben wollen, sind vielleicht noch interessiert an etwas. Da geht es vor allem um. Ich fange mal an mit den Niedrigpreisigen, das sind halt das Ganze mit, also so Bundles mit CDs und Shirts, die speziell für die Tour angefertigt wurden. Oder dann habe ich noch so eine Art, ja, Meet and Greet zum Beispiel, ist ein mittleres Segment. Das hatten wir auch noch nie, dass Leute wirklich mal, dass wir uns alle gleichzeitig in einem Raum befinden und die Leute uns kennenlernen können oder so, und das inklusiv Konzertticket zum Beispiel, das ist so ein Ding, was man haben kann. Oder ich habe dieses Mal eine Idee gehabt, dass Leute mitwirken können, also bei diesem Album. Das eine ist gut, dass sie einfach nur erwähnt werden im Booklet von dieser CD, die wir machen, aber dass sie auch mitwirken können auf verschiedene Arten. Sie können zum Beispiel einen Song selber ansagen. Wenn Sie live beim Konzert sind, können Sie einen Song selber ansagen. Das ist natürlich limitiert auf 10 Plätze, weil wir 10 Songs nur haben. Aber die sind dann sozusagen mit auf dem Live-Album dabei. Ich mache ja auch immer, die Ansagen sind ja immer Teil von diesem vom Panzerballett-Konzept, so diese, ja, lustigen Ansagen. Wenn dann einer mit dabei sein kann, namentlich, oder selbst auch was reinsprechen kann, Song ankündigen kann, das ist so eine Spezialsache, hatten wir auch noch nicht bis jetzt. Oder ich habe eine Idee gehabt, dass die Leute singen, und zwar ein Chor. Ich nannte das den Ode to Joy Chaos Choir. Wir haben ja dieses Stück Ode to Joy, an die Freude. Da habe ich so einen Chaos-Teil in der Mitte arrangiert, nach einem bestimmten Prinzip. Und sozusagen, es geht in Chaos los und endet gemeinsam und musikalisch. Und das wollte ich sozusagen um dasselbe Prinzip für so einen Chor, wenn sich möglichst viele Leute melden und das mitmachen wollen, dann bastel ich aus deren Stimmen, die müssen einfach das Thema einmal singen, und daraus bastel ich dann so ein Chor-Arrangement, das im Chaos anfängt und im gemeinsam endet. Das ist so eine Idee von Mitwirken. Das ist dann auch ein Bonus-Track zum Beispiel. Oder dann habe ich noch die Leute, die tiefer gehen wollen, also vor allem Musiker, die halt interessiert sind an, die schon immer wissen wollten, zu dem Arrangement irgendeine Frage haben zum Beispiel, können mir eine Frage stellen, die ich dann 10 Minuten beantworte oder sowas, vielleicht zum egal, zu irgendeinem Thema, zu den Stücken, irgendwas Spezielles, was diese Arrangements, wie ich das geübt habe oder was auch immer, dann beantworte ich das. Oder man kann sogar noch tiefer reingehen und mit mir einen ganzen, habe ich jetzt nur 2 Plätze, aber da kann man mit mir einen kompletten Tag verbringen, und ich arbeite mit jemandem einen ganzen Tag lang. Vielleicht hat jemand selber irgendwelche Stücke, Sachen, an denen er arbeitet, und ich kann das direkt feedbacken oder kann mit dem zusammen vielleicht was schreiben oder sowas. Das ist so das super,
cool.
Super, so das höchstpreisige, sag ich mal. Und oder das ist auch noch, wir haben Alien Hip Hop mit das hängt mit Virgil zusammen, da haben wir lassen ja auch immer Noten raus. Und da haben wir jetzt eben so eine super Special Edition von Alien Hip Hop, das ist alles ausnotiert und da gibt es tatsächlich noch einen Wahnsinn. Wir haben also komplett die Virgils Schlagzeugstimme ist Note für Note transkribiert worden und das ist alles, auch die anderen Instrumente sind alle in einem Heft drin. Das wird es auch regulär zu verkaufen geben, aber fürs Crowdfunding haben wir sozusagen die super Special Varianten, die Virgil dann auch persönlich beim Meet and Greet, was dann auch drin ist, so übergibt. Also, ja, also das, genau. Und da gibt es dann noch mehr so kleinere Sachen. Gymbags werden wir noch haben und so das Ganze. Oder digitales Live-Album. Das sind die regulären Sachen, sag ich mal.
Also ist für alle was dabei, ja. Für die, die sich einfach nur mal nett, ich sag mal, dran beteiligen möchten und einfach was dazu steuern möchten, aber auch für die Hardcore-Fans, die dann sich den Traum wahr werden lassen können und mal einen ganzen Tag mit Jan Seifert verbringen können. Für alle ist da was mit dabei. Also guckt da auf alle Fälle schon mal bei der Website nach, die wir natürlich auch hier in der Podcast-Beschreibung verlinken werden. Das wollte ich jetzt an dem Anfang setzen, damit alle, die hier reinhören und zuhören, direkt wissen, okay, da kommt was von Panzerballett. Panzerballett brauchen Support auch von ihren Fans oder freuen sich auch darüber und dem möchte ich auch nur zustimmen und beistimmen, weil es ist wichtig, so eine Art von Kunst und Kultur auch weiterhin zu unterstützen und so ein Live-Album ist auch was Besonderes, vor allem auch in dem Ausmaß, wie ihr das machen wollt, dass ihr sagt, okay, ihr wollt jedes Konzert mit aufnehmen, damit man sich wirklich dann die besten Rosinen rauspicken kann. Bevor, und sowas haben wir halt heutzutage gerade in der Metal-Kultur leider sehr stark, dass ein Konzert gefilmt wird und im Endeffekt eigentlich am Ende danach auch wieder alles neu aufgenommen wird. Sowas haben wir halt leider heutzutage ziemlich häufig in der Musik. Es ist auch schwierig, aber so hat man ja, finde ich, auch einen ganz geilen Kompromiss, dass es nach wie vor immer noch live bleibt, eure Musik, und nicht irgendwie im Studio nachbearbeitet ist. Sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen rein in Panzerballett. Und so die erste Sache, die mich da jetzt interessiert oder worüber ich ganz gerne mit dir reden möchte, Jan, wie wir das hier gegliedert haben, ist so ein bisschen nochmal die Vision von Panzerballett aufarbeiten. Wir hatten zwar in der ersten Folge auch schon mal drüber gesprochen, aber zum einen ist das jetzt auch schon mal wieder ein paar Jährchen her und zum anderen möchten wir damit einfach nochmal ein bisschen anfangen, dass du nochmal ein bisschen erklärst, okay, was ist eigentlich die Vision hinter Panzerballett? Man hat jetzt schon öfters gehört bei dir, Chaos steht auf dem Programm, ist angesagt, eine gewisse Form der Energie und vor allem dieses Wort Verkrassung ist etwas, was mir bei Panzerballett immer in den Kopf hängen geblieben ist. Magst du uns da nochmal ein bisschen mehr mit reinführen, was eigentlich so deine Vision von Panzerballett ist und hat die sich vielleicht auch im Laufe der Jahre verändert?
Ja, gute Fragen. Also ich habe es vorher schon so gesagt, dass den Begriff am Limit des Machbaren, das war jetzt sozusagen auch, also dass die ganzen Touren sind am Limit des auch finanziell Machbaren überhaupt so, aber es geht auch nicht nur um das, es geht auch um das, das hängt aber alles, wenn man drüber nachdenkt, auch zusammen, das musikalisch machbar. Da war ich auch für mich persönlich noch, als ich, ich habe ja genau wie du, Justin, Gitarre studiert mal, also Jazzgitarre habe ich in München, Graz, Helsinki studiert und dann in dieser Zeit habe ich immer mich selbst natürlich gern herausgefordert und als es dann also darum ging, auch eigene Stücke zu machen, habe ich immer versucht, was möglichst, wow, irgendwas zu machen, was mich maximal challenged oder so oder wo ich sage, ich möchte nicht einfach nur ein Stück schreiben, was mal so easy zu spielen ist, so No-Sweat-mäßig oder es soll irgendwas Krasses sein, es soll auf jeden Fall irgendwas sein, wo ich länger dran üben muss oder wo die Band vielleicht auch länger dran kaut und dann irgendwas, wo man die Leute in irgendeiner Form beeindruckt. Also das war von damals schon immer, was bis heute sich weitergezogen hat immer. Dass die Leute sollen natürlich in irgendeiner Form begeistert sein von den Einzelleistungen und auch der Kollektivleistung des Ensembles irgendwie beeindruckt sein. So wie ich zum Beispiel auch war, immer als ich Meshuggah gehört habe. Das war die ultimative Inspiration damals, als mir jemand damals irgendwie die Chaos 4 von Meshuggah, das war so mein Einstieg, das mal vorgespielt hat, dann dachte ich, habe ich sofort gemerkt, wow, da ist irgendwas komplett anders. Und dieses Prinzip, was die hatten, habe ich dann erforscht, soweit, bis ich Diplomarbeit geschrieben habe. Und als ich mal die ersten Live-Konzerte gesehen habe, war es auch wirklich, das war nochmal ein geileres Erlebnis, das live mitzubekommen, wie sowas live präsentiert ist. Und deswegen, es war immer mein Grund, also das Hauptding, warum ich es mache, weil ich live spielen will einfach. Also es gibt ja Leute, die machen das einfach nur, weil sie, ja, die machen das dann im Studio, wird ein Studioprojekt, dann kommt das nächste Ding und das nächste und das live, ja, das ist meistens zu aufwendig. Also bei mir ist es umgekehrt, zuerst kommt das live, also ich mache es nur deswegen, weil ich eigentlich live spielen will. Und die Alben, das ist eigentlich nur sozusagen der Vorwand oder der Aufhänger dafür. Und aber ich will natürlich live irgendwas, eben was machen, was krass ist und irgendwie am Limit des Machbaren. Und es ist ja auch am Limit, man muss herausfinden, diese Schnittstellen zwischen Jazz und Metal. Also das ist, ich habe Jazz, wie schon vorher gesagt, studiert und ich habe aber immer auch Metal geliebt. Also eigentlich noch bevor Jazz kam, bei mir Metal, und das war für mich immer wichtig, dieses Kernelement der starken, verzerrten Gitarren, der Wucht irgendwie, oder der Tightness, wenn so eine Metal-Band tight zusammenspielt, irgendwie die Wucht, also die bei Jazz kann man, oder bei Funky-Sachen, das natürlich, das ist auch tight, oder das ist auf einer viel feingliedrigen Ebene tight, aber diese Mischung aus tight und plus Lautstärke, plus Verzerrung, plus und dann noch zusätzlich Filigranität des Jazz und die Ausgeklügeltheit des Jazz auch noch mit reinbringen. So, das wollte ich miteinander verbinden. Das ist natürlich auch per se ein Grenzgang, das irgendwie an einen Abend so etwas reinzubekommen und natürlich auch dann noch Musiker zu kriegen und bei der Stange zu halten und bezahlen zu können, letztlich auch im Endeffekt, ja.
Die schwierigste Aufgabe ist
das. Das aber auch noch können, ja. Im Endeffekt, weil du gesagt hast, Entwicklung, ja, die Entwicklung war natürlich, dass man nicht stehen gibt, dass ich nie stehen geblieben bin. So, ich wollte natürlich immer, sobald ich mal eine Sache dann stehen hatte, ein Konzertprogramm, dann wollte ich natürlich das nächste nicht wieder das gleiche machen, sondern ich wollte eins draufsetzen und noch eins draufsetzen und noch eins draufsetzen. Und dann natürlich sind irgendwann manche von den Mitmusikern, die sind da vielleicht nicht mehr so hinterhergekommen. Die wollten vielleicht auch was anderes. Die wollten weniger, dass ich noch eins draufsetze, sondern die wollten vielleicht mal, dass ich lieber an was anderes noch arbeite. Das, was besteht, vielleicht noch irgendwie weiter daran feilen irgendwie. Aber mir ging es mal, es soll aber noch krasser sein. Und es soll... Da kam irgendwann diese Polyrhythmik rein und so weiter, das wollte ich halt noch diffiziler, noch vertrackter machen irgendwie. Also das wurde dann immer schwieriger, das umzusetzen. Das heißt, du brauchst dann Musiker, die dazu da noch passen. Das ist wie so eine Maschine, wo die Zahnräder sozusagen immer kleiner oder feiner werden müssen und du hast aber, die Maschine muss trotzdem laufen. Und aber die sozusagen, du hast dann irgendwann eine Maschine nicht mehr mit nur 4 Gängen, sondern mit 8 Gängen oder 12 Gängen. Und da musst du natürlich alles anpassen. Dann passt das ein oder andere Zahnrad, muss ersetzt werden und so oder nachgearbeitet werden. Und das bis so ein, ja, der Motor muss ja laufen. Und es wird immer schwieriger, den auch zu warten, um jetzt mal dieses Bild sozusagen heranzuziehen, das Vergleichende. Also, und setzt auch natürlich viel schneller Rost an irgendwie. Das heißt, man muss es natürlich pflegen und immer weitermachen. Und wer rastet, der rostet, heißt es ja auch. Also man muss immer schauen, dass immer irgendwelche Gigs da sind. Für mich war auch immer so, der ultimative Antrieb weiterzumachen, war für mich ein Gig im Kalender. Das heißt, es gab in dieser ganzen Zeit, seit Bestehen der Band, gab es nie eine Zeit, in der wirklich, oder vielleicht nur mal mit einer oder zwei Ausnahmen, das war so Covid-Zeit, also da wo kein Gig am Kalender stand, weil es für mich immer so die ultimative Motivation ist. Also ich wollte nie, es gab auch so Bands, die vielleicht ins Blaue hineinproben, ohne Gig oder so, sondern einfach mal proben. Das habe ich nie interessiert. So. Ich dachte mir, ja, wofür proben wir denn?
Schlaft ja auch irgendwann ab dann. Ne?
Ja, klar. Also es braucht eine Motivation. Wofür proben wir denn? Ja, okay, für einen Gig, okay. Das ist die Motivation. Aber ohne Gig, nee. Also wie schon gesagt, ich will, dass es keine Studioband ist, sondern ich will einfach live auf der Bühne stehen mit sowas. Und naja, und dann entsprechend wurde es natürlich schwieriger, die Leute, die Musiker, die dabei sind, die dann dabei blieben, die sozusagen diese Challenge gleichermaßen aufgenommen haben und sagen, hey, wir machen jetzt, wir entwickeln da zusammen was. Das war so eine Kernbesetzung, die für 8 Jahre bestand. Diese Besetzung war mit allen Wassern gewaschen und war dann auch wirklich, das war die, wie bei den Blues Brothers, das war dann irgendwann die Band, die konnte Ziegenpisse in Benzin irgendwann umwandeln, ja. Aber dann, da wurde es dann schwieriger, die Leute dann natürlich trotzdem, also die haben natürlich auch andere Projekte und es werden natürlich immer besser und dann wollen natürlich andere, dass die auch bei denen spielen. Und dann tritt man nicht in Konkurrenz mit, keine Ahnung, Sebastian Lanza ist bei Obscura damals dann eingestiegen zum Beispiel. Und die haben natürlich nochmal einen ganz anderen Tourplan gehabt als ich jetzt irgendwie. Ja. Das heißt also, das wurde dann auch immer schwieriger, die Band irgendwie zusammenzuhalten, irgendwie das, also die Luft auf Gipfeln ist dünn. Merkt man dann irgendwie, okay, aber spielst jetzt irgendwie, hast es geschafft, so eine Besetzung, aber die Besetzung bröckelt irgendwann oder wird schwieriger. Irgendwas bröckelt immer. Entweder sind alle dabei und alle sind haben immer Zeit, dafür können die nicht spielen. Ja, das ist auch blöd.
Ja. Also, ja, vor allem, du hast ja halt in dem Fall halt auch leider einen Schlagzeuger zum Beispiel ausgesucht. Einer von den wenigen Schlagzeugern weltweit, wo ich mal sagen würde, der ist nicht so einfach zu ersetzen.
Ja, natürlich, aber das, ja. Du meinst jetzt, du spielst Sebastian Lanza an, meinst du?
Ja,
also genau, und der hat Sebastian den Sound, so, also wir haben uns ja gegenseitig nach oben gespielt, so irgendwie auch für das, was möglich ist, konnte er dort ausprobieren. Also, und wir haben das sozusagen gemeinsam entwickelt, dass es möglich ist, dass ich die oben eins draufsetzen will, bedurfte natürlich der Voraussetzung, dass alle anderen mitziehen, vor allem der Schlagzeuger. Und Sebastian hat halt eine Spielwiese da gefunden. Er hat gemerkt, okay, wow, genau da will er hin. Ja. Genau da will er hin und das entwickelt er halt mit und so. Und dann ist es immer krasser geworden, so irgendwie. Und genau, und bis dann natürlich auch, dann irgendwann kommen natürlich eben, wie ist es zum Beispiel Obscura, und dann haben sie. Dann kam auch Covid und so, das wurde auch schwierig. Dann kam, dann hat Sebastian mit Raphael dieses Obsidius gemacht. Die haben sich ja dann abgespaltet, so vom Steffen und so. Und dann haben sie, aber das ist natürlich auch super krass, was die machen. Aber natürlich sind die dann auch super involviert. Das heißt, dann zusätzlich kam dann noch eben Virgil mal ins Spiel zunächst mal nur als Ersatz. Weil Sebastian hat mit Obsidius am selben Festival gespielt, das Euroblast damals. Oh. Und hat er gesagt, ja, es wird für ihn zu viel mit zwei Bands, und Obsidius war gerade voll da am Start. Und dann hat er gesagt, ja, kannst du nicht Virgil fragen? Weil der hatte sowieso mit der NDR Big Band mit uns schon zusammengearbeitet. Das war auch so ein Projekt während Covid irgendwie. Das hat sich über Jahre hingezogen, aber Virgil konnte schon so ein paar Stücke von uns. Und dann haben wir gesagt, okay, wir spielen das eine Set mit ihm bei Euroblast. Und das war eben dieser Startschuss für live auch mit Virgil weiterzuarbeiten. So, das hat sich dann eben weiterentwickelt von da. Und da konnte natürlich mit Virgil, es spielt komplett anders als Sebastian, aber hat natürlich auch umgekehrt war es natürlich so, Virgil war eigentlich einer der Haupteinflüsse für mein eigenes Schreiben damals. Also als ich angefangen habe mit dem ganzen Progressive, Metal-Progressive-Zeug, so, also das, oder Fusion-Metal, da war neben Meshuggah, gut, das war halt mehr die Metal-Seite, aber da gab es noch die Jazz-Seite oder Fusion-Seite, wie Tribal Tech zum Beispiel. oder Screaming Headless Torsos, diese New Yorker Band, aber dann eben eine Hauptinspiration war Virgil mit Planet X damals, aber eben auch mit seinen Solo-Alben und so, die er gemacht hat. Also das war, und deswegen, und das war alles direkt beeinflusst von ihm, deswegen hat es dann auch so gematcht. Und dann haben diese Shows mit ihm, das hat dann eben immer super gut funktioniert. Aber er hat natürlich einen komplett anderen Ansatz, also als zum Beispiel Sebastian. Sebastian hat alles arrangiert, sich jedes Stück Schlag für Schlag, Note für Note, das sitzt da alles. Und bei Virgil ist es eher so, dass er nimmt sich das und spielt damit nochmal. Also er schafft sich dann sozusagen das Grundprinzip und variiert dann während des Spielens. Aber dafür muss er es natürlich komplett verinnerlichen. Und dafür braucht es natürlich einige Gigs, bis er beim Ausprobieren natürlich, dann funktioniert nicht immer alles und dann stolpert man auch mal und so weiter. Oder muss sich erstmal finden, und bis das mal so funktioniert, das bedarf einiger Zeit so. Aber gerade der Virgil hat sich natürlich dann auch die krassesten Stücke ausgesucht, was er mit uns spielen wollte. Und das war halt dann wirklich, so wie Typewriter, das ist bei uns eins der krassesten Nummern irgendwie. Und genau das ist aber so auch für Virgil so eine Spielwiese.
Ja, also ich muss echt absolut sagen, ich liebe da dein Enthusiasmus und deine Affinität für das immer komplexere und immer krassere und die Liebe dafür, irgendwie noch eben diese Stellschrauben, von denen du erzählt hast, oder diese einzelnen Gänge. Ich mochte das Bild vom Auto gerade sehr, das noch ein bisschen komplexer zu machen. Ich glaube, wir ticken da sehr ähnlich. Bei mir noch ein bisschen mehr die technische und virtuose Seite, wo ich es liebe, die Herausforderung zu haben und es immer noch ein Ticken krasser. Oder kriege ich das live hin? Auch eben mit diesem Aspekt, kriege ich das live hin? Weil das macht dann die Challenge erst so richtig, finde ich interessant, weil im Studio kriegt man es immer irgendwie hin. Live ist dann ja wirklich dann eher der Prüfstand.
Ist ja auch der Spaß, ne?
Ja, es macht ja auch Spaß. Wenn du dann
live auf der Bühne bist und merkst, ja, die Arbeit hat sich gelohnt.
Absolut. Ja. Macht dir auch dann mega Spaß.
Ja.
Und da brauchst du dann natürlich auch Leute in der Band, die, glaube ich, sehr ähnlich ticken. Und ich glaube, da hast du halt gerade im Schlagzeugbereich mit dem Sebastian und mit dem Virgil dann auch welche gefunden, die da auch, glaube ich, auch die Lust darauf haben, immer krasser und immer besser zu werden. Gehen wir mal ein bisschen rein in das, was immer krasser und immer besser wird, und gehen wir mal ein bisschen so generell in deinen Kompositionsansatz rein oder wie du da explizit vorgehst, und vielleicht können wir das auch mit ein paar Beispielen uns mal genauer betrachten, und da überreiche ich jetzt das Mikrofon und das Zepter an den Fabian.
Genau, also wie entsteht denn bei dir so der erste Impuls oder die erste Idee? Hast du da so ein spezielles Konzept oder ist das wirklich immer völlig frei heraus, jedes Mal anders?
Ja, also unterschiedlich natürlich, aber meistens ist das Ganze basiert ja auf Rhythmik oft und rhythmischen Spielereien. Das sind so die Grundbausteine. Als ich angefangen habe, mit eigenen Riffs zu schreiben, das war immer basiert ums Gitarrenriff, und das Gitarrenriff wurde vielleicht dann mal komplexer und so weiter, aber dann dann kam eben so erst nur Metallica Dream Theater, Metallica Pantera, dann später Dream Theater, dann Meshuggah und so, aber trotzdem so dieses Riff an sich, das war oft so eine erste Idee, die ich auch jetzt noch irgendwie habe, irgendwie so ein Gitarrenriff. Wobei es immer weniger auf der Gitarre selber ist, dass ich was jamme, sondern oft ist es dann so, ich höre im Kopf irgendwas und entwickle das dann am Rechner oft weiter, so eine rhythmische Idee. Mhm. Und wie ich es weiterentwickle, das hat sich natürlich immer wurde immer komplexer. Man muss auch unterscheiden zwischen Komposition und Arrangement, weil das sind so zwei grundsätzliche Dinge, die bei uns ja irgendwann reinkamen mit unserem, ich sag mal auch in Anführungszeichen, Durchbruch, als wir von ACT gesigned wurden, damals 2007 noch. Da war die grundsätzliche Idee, dass wir, also Act für Act war es die Voraussetzung, wir müssen 50% covern. Und
stimmt, ich erinnere mich, das hast du in unserer ersten Folge damals schon gesagt. Ja,
genau.
Stimmt, ich erinnere mich.
Und dann ist natürlich, also Und das Arrangement ist aber im Prinzip mit denselben Werkzeugen, also Kompositionstools bearbeitet. Also das Stück ist sozusagen, wird auseinandergenommen und dann mit denselben Tools wieder zusammengesetzt, wie auch die Kompositionen entstehen, die Eigenkompositionen. Ja, und da habe ich dann, und das hat sich natürlich verfeinert, zum Beispiel, das eine ist die, also auch die, zum Beispiel diese Sache mit Quintolen und Septolen, das kam das erste Mal auf diesem Album Thank Goodness 2012. Damals haben die Leute noch gar nicht so viel gemacht mit Quintolen, was ich auch schade fand, weil ich dachte mir, wow, okay, Quintolen Grooves oder so, das ist eigentlich dieses Quintolen Grid. Das ist eigentlich gar nicht so viel komplexer als so 16. Grooves, aber es macht keiner. Deswegen, also damals war es noch so, deswegen hat man wenig Beispiele, dass man sowas hört überhaupt und sich so etwas hört, viel lernt man ja überhaupt durchs Hören und da muss man sich seine eigenen Beispiele erstmal machen und da wusste ich überhaupt nicht und das war meine eigenen Beispiele, habe ich mir gemacht, indem ich damals dieses Sam Skunk Funk von den Brecker Brothers einfach umarrangiert habe von 16 auf Quintolen und da habe ich halt selber rumgeforscht und rumgebastelt und das war so dieser erste Schritt, ein Stück irgendwie komplett quintolisch umzuarrangieren. Das war also ich habe da ja damals noch nicht selber Eigenkompositionen mit Quintolen gemacht, sondern es war immer nur ein Umbauen von Bestehendem.
Mhm. Aber so lernt man ja auch super, ne? Ich meine, irgendwoher muss es ja kommen. Ne?
Jan, da hast du einen guten Punkt auch gebracht, Jan, weil ich immer, wenn ich mich pädagogisch mit Quintolen oder Septolen beschäftige und auch für mich selber, fällt mir auf, ich finde das sehr schwer, die gleich bleiben zu lassen. Und dann ist mir mal aufgefallen, ja, weil es gibt halt auch von unseren Hörgewohnheiten, Triolen zum Beispiel als ungerader Vergleich, ist ja viel eher in unserer Hörgewohnheit drin, weil das viel, viel öfter in der Musik, die wir konsumieren, irgendwie mal vorkommt, sodass man quasi schon von Kind auf mitbekommt, okay, wie klingen eigentlich drei gleich lange Schläge? Das hast du bei Quinton und bei Septon ja gar nicht in unserer westlichen Musik sehr stark. Deswegen macht es voll Sinn, sich da vielleicht erstmal eigene Beispiele zu machen, um überhaupt dieses Gefühl dafür reinzubekommen, wie lang sind eigentlich fünf gleichbleibende Schläge in einer Viertel? Und das finde ich ist nämlich das Schwierigste, dass es nicht irgendwie vier schnell und ein langsamer
wird genau.
Oder so, was ja so ein ganz klassischer Fehler bei Quintolen ist.
Ja, genau, du sagst es, nämlich ich habe mir damals gedacht, ich habe mich dann zurückerinnert, als ich diese Quintolen, dieses Feeling drauf schaffen wollte, wie schaffe ich denn das, also schaffe ich es überhaupt, Fragezeichen, ja? Schaffe ich es, das gescheit hinzukriegen, und dann dachte ich mir, ja, aber irgendwann gab es ja den Punkt, da haben wir auch als Kinder in der Musikschule oder so, weiß ich noch, wie wir uns damals Quintolen so mit Silben beigebracht, nicht Quintolen, Triolen mit Silben beigebracht wurden. Also wie schaffst du es drei anstelle von zwei hinzukriegen? Und es ist ja auch schon eigentlich, wenn man so will, wenn man bis dahin nur zwei geteilt hat, kannte das drei geteilt hat, plötzlich ein krasser Unterschied. Also es ist so wie der Unterschied zwischen, keine Ahnung, Dreieck und Viereck oder Dreieck und Kreis oder irgendwie sowas. Ja, also es ist halt wirklich komplett eine neue Basis, die man schon dann als Kind irgendwie erstmal lernen muss. Das ist schon, ich glaube, es ist schon eine Leistung, das mal hinzukriegen, aber irgendwann ist es Standard trotzdem und die Leute machen es einfach und es gibt genug Hörbeispiele dafür. Also es gibt genug Beispiele, wo es sozusagen auch mal vielleicht wechselt oder wo diese Dreigeteiltheit sozusagen auftaucht in Walzern oder in was auch immer. Aber eben fünf gibt es nicht so viele Beispiele und es ist aber vom Prinzip her, ist der Weg nicht so weit von einfach vier nach fünf oder so in einem Ding. Man muss
in der Theorie nicht, das stimmt.
In der Theorie eben nicht, aber in der Praxis ja, warum? Also vor allem nicht, weil es eben keine Hörbeispiele gibt. Und es gibt aber, ich war mehr überzeugt, sobald, also es ist aber eigentlich was total Natürliches und das, was es beweist, ist, dass heutzutage schon wahnsinnig viele Leute damit rumbasteln. Zwar jetzt auch nicht so breit natürlich, weil es bleibt natürlich schon schwierig und das sind natürlich schon ein bestimmte, so, sagen wir mal, Leute, die interessiert sind an solchen ungeraden Sachen oder Subdivisions und so weiter. Aber es werden immer mehr, habe ich den Eindruck, Leute werden auch immer besser darin. Und das mein ein Einstieg war natürlich so, ich habe mir Beispiele über die Polyrhythmik halt versucht zu bauen, dass man erstmal anfängt mit zum Beispiel Sechzehntel Quintolen, Vierer und Dreier gruppiert. Dann hast du halt 5 gegen 4 und 5 gegen 3 Polyrhythmus. Das erstmal überhaupt hinzukriegen. Und das ist auch etwas, was man völlig unabhängig vom Instrument lernen, üben kann, also und soll. Oder, also das kannst du auch irgendwie da im Zug oder im Bus irgendwie.
Ja, einfach mit Zählen, Klatschen, sprechen.
Genau. Ja. Und das ist aber, ich war schon immer fasziniert davon. Ich war viel fasziniert von Dingen, die völlig unabhängig von der Gitarre eigentlich sind. Die Gitarre ist halt nur mein Lieblingssprachrohr sozusagen. Aber letztlich war ich doch immer mehr interessiert an diesen Strukturen und wie diese Strukturen, wie man das arrangiert, wie es dann im Endeffekt auch im Gesamtklang klingt. Also für mich war es ja nie, ich war ja nie zum Beispiel jemand, der so, ich spiele keine Solo-Gitarre oder sowas. Ich spiele keine Solo-Gitarren-Arrangements. Da gibt's, das ist ja eine Wissenschaft für sich, ein Stil für sich und so weiter. Das kann ich gar nicht. Also ich war immer auch interessiert an diese, wie kommt es, wenn es so eine Höllenmaschine gibt, einfach so ein Kollektiv, das sowas kann, dann, also wenn das funktioniert, ist für mich wie Magie, dann sind sozusagen mehr als, kommt dabei mehr raus als nur die Summe der Einzelteile, sondern da entsteht irgendwas Magisches, wenn so eine Band ineinander lockt und irgendwie sowas tight vor den Latz knallt, die irgendwie sowas, das hat irgendwie was Magisches. Das habe ich eben durch, zum Beispiel durch Meshuggah-Konzerte oder sowas, konnte ich das, habe ich das erfahren, wie geil sowas sein kann eigentlich. Oder
nicht besonders nur, halt auch live, ne? Weil wie gesagt, im Studio könnte man theoretisch alles irgendwie hinbiegen, ne? Das mag dann vielleicht auch mal nett sein, aber es geht ja darum, auch um die Interaktion miteinander, ne? Dieses.
Ganz genau.
Und dieser besondere Moment.
Und dann das von 5, der Schritt, das war dann, das ging dann so langsam, ähnlich wie auch, was die Gitarre angeht, habe ich damals auch die 7. Saite mit eingeführt, was für mich ein langer Weg war, diese 7. Saite nicht einfach nur als 6+1 zu sehen, sondern wirklich mal mit zu integrieren. Das war ein viel längerer Prozess.
Habt ihr nicht ab der ersten Platte schon 7-Seiter gehabt? Ab dem harten Stücke? Oder kam das erst dann später? Habt ihr nicht sogar schon 8-Seiter damals relativ früh benutzt, wenn ich mich richtig erinnere?
Also die ersten 8-Seiter kamen erst auf Breaking Brain vor tatsächlich. Also auf dem 2015-Album. Unser Debüt, das kennen die wenigsten, das von 2006 selbst betitelt, das war nur 6-Seiter. Dann kommt die starke Stücke. Das ist das zweite Album. Da gab es zum ersten Mal auch sieben Seiten mit drauf. Ja, genau.
Ach so, das ist sogar erst euer zweites Album. Ich habe das damals 2008 bekommen und steck mir immer. Ich bin seit Anfang an dabei bei Panzerpalette, aber da gibt's ja noch ein Album davor. Das müsste ich mal raussuchen. Ja. Jetzt gibt's digital nicht, ne?
Gibt's digital, glaube ich
nicht. Also zumindest nicht auf Spotify. Nee, da fängt's mit den starken Stücken an.
Das habe ich immer boykottiert, genau. Zumindest das Debüt, das wollte ich mir ja noch behalten, irgendwie, dass das ist nur
ist auch ein gutes Recht, klar.
Genau, nur zum Download gibt oder physikalisch irgendwie, wobei die auch physikalisch ist vergriffen mittlerweile, ich habe keine mehr, aber genau, das war nur 6-Seiter und die starke Stücke waren die ersten paar Stücke mit 7-Seiter, hatte ich dann 6- und 7-Seiter dabei und die 6-Seiter ist auf Drop D auch oft gewesen. So, und dann war 8-Seiter die neue 7-Seiter irgendwann. Ich habe mir damals erst gedacht, ja, okay, das hat Meshuggah, das machen das und dann, wenn ich das jetzt auch mache, dann, nee, ich will die Kirche im Dorf lassen, das passt schon und so, aber irgendwann dachte ich mir dann doch irgendwie, nee, das ist doch geil, irgendwie probier's mal aus, weil, nee, dann kam das Ibanez Endorsement. Und damit dachte ich mir, okay, damit ist die Tür offen für, natürlich kann ich mir das mal ausprobieren und ich hole mir einfach mal so eine 8-Seite und probiere mal rum und live hat sich dann tatsächlich rausgestellt, ja, das macht Spaß, also, aber es ist, und dann kam auch irgendwann noch, kommen die Drop-Stimmungen mit Drop E oder sowas, aber ich habe die meiste Zeit spiele ich eigentlich immer in Standardstimmung. Weil ich sonst, wenn ich mit, ich habe nie, was ich nie gemacht habe, ist irgendwie mit außer diese Drop D oder auf 7 Seite Drop A oder auf 8 Seite Drop E. Also immer einen Ganzton die tiefste Seite runter. Das ist das höchste der Gefühle, was ich mache. Nichts anderes. Also ich habe nie Dead Gad oder irgend sowas gemacht. Okay. Weil das ist zwar schön, kann man schöne, bestimmt geile Sachen erzeugen, aber für mich ist es irgendwie, mein Kopf platzt.
Es zerstört die Symmetrie vom Griffbrett komplett für
dich. Ich werde bei einer alternativen Stimmung, die degradiert mich vom mündigen Musiker zu einem Bündeldrücker.
Ja, ist wirklich so. Das kann ich auswendig lernen dann.
Genau, und ich will kein Bündeldrücker sein. Das wollte ich immer sozusagen, und deswegen hat es dann eben auch so lange gedauert. Wenn du dann eine 7. Seite hast, hast du plötzlich einen 6. Finger. Und wenn du eine 8. Seite hast, plötzlich einen 7. Finger, so ungefähr. Also es ist so komplett, so fühlt es sich auch an. Es ist erstmal ein komplettes neues Denken, umlernen.
Du hast zumindest bei 7 und 8 immer noch die gleichbleibende Symmetrie und die Struktur. Wenn das nur bei den Open Tunings, finde ich, bist du halt immer abhängig auch einer gewissen Tonart. Du kannst dich ja nicht so frei drin bewegen, weil die Gitarre ist ja dann letzten Endes ein sehr freies Instrument, wenn wir mal die innere Struktur verstanden haben. Und das macht halt diese blöden Open Tunings alles kaputt.
Es sei denn, du bist halt so fit im Kopf, aber ich bezweifle, dass das die meisten können und dann wirklich genau wissen, was sie da tun in dem Moment. Das ist so schwer.
Giant Steps improvisieren mit Open Tuning will ich gar
nicht. Das wäre schon mal eine Challenge.
Ja, genau. Das ist, ich habe übrigens auch meinen Anfang in dieses in Low, diese Tiefen, also das H unten, ne, das war irgendwie, eigentlich der Einstieg war über eine Drop-6-Gitarre, also sozusagen eine Bariton-Gitarre, die insgesamt eine Quarte tiefer gestimmt ist. Und damit habe ich angefangen und dachte, okay, das sind ja die gleichen Griffe, aber es klingt aber anders. Und ich dachte mir, 7 Seiter ist geiler als diese Bariton-Gitarre, weil ich will weiter nach oben auch spielen können. Mhm. Und ich will mich auch auskennen sozusagen transponierten Gitarre, da kenne ich mich plötzlich gar nicht mehr aus, weil dann ist die Verleitung zu groß, sich nicht mehr auszukönnen, sozusagen. Also
Da gibt es zwei coole, wenn ich dir mal kurz sagen kann, zwei coole Alternativ-Tunings, die man mit 7-Seiter, womit man mal gerne rumprobieren kann, was ich immer ganz gerne mal mache. Zum einen ist es mal in die andere Richtung zu gehen, zum nicht tiefer zu gehen, sondern höher zu gehen. Ich habe eine 7-Seiter mit einer A-Seite drauf. Das ist sehr angenehm. Hoch. Das ist dann halt auch 6er Stärke und die dennoch reißt ab dem 3. Bending quasi.
Aber das ist ja dann Mäusekino wahrscheinlich, oder? Oben. Also
es macht viele Dinge nochmal ein bisschen angenehmer, weil zum Beispiel dort, wo du auf der E-Seite dann im 17. Bund bist, bist du dann auf der A-Seite im 12. Bund. Das heißt, du kannst so die Weite der Bunde nochmal ein bisschen mehr ausnutzen. Und ja, du kommst natürlich höher. Je höher ist ja immer in meinem Fall besser. aber anderes Tuning, was ich sehr, sehr interessant finde, was leider so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, obwohl es von Paul Gilbert kam, der das in den 90ern mal ausprobiert hat, ist es die tiefen drei Seiten auf drei E's in der verschiedenen Oktaven zu stimmen. Also ein tiefes E, was die E-Seite ist, dann ein E, was quasi 7. Bund auf der A-Seite ist und dann ein E, was quasi 9. Bund auf der G-Seite ist. Und dann darunter die normalen 4 Seiten, also D, G, H, E in normalem Tuning. Dann hast du immer noch die 4 Seiten, womit du, ich sag mal, normal improvisieren und in deinen Shapes spielen kannst, kannst aber sehr interessante Riffs und Patterns und Arpeggios mit diesen drei E's quasi ausspielen, weil die halt eben in einer Oktave immer auseinander liegen. Und damit kann man auch sehr, sehr coolen, verrückten Kram machen.
Gab es nicht auch so ein cooles Tuning von Frank Gambale oder was er zumindest benutzt, was so ähnlich ist?
Ja, der hat so ein Quarten, nicht Quartentuning, aber anderes. Der hat auch irgendwas, aber was auch wieder Dinge verschiebt, Gambale. Und nicht irgendwie in dieser inneren Struktur bleibt. Mhm. Also da gibt es immer so ein paar Dinge, mit denen man mal rumexperimentieren kann, aber ansonsten bin ich auch ein Freund von. Da bin ich sehr konservativ, was das angeht, was Tunings angeht.
Ja, es ist auf jeden Fall, ich habe auch Studenten von mir, die das auch machen und ich sage immer, bei mir, ich mache das nicht. Also ich muss da immer gleich sagen, aber weil du es interessant, was du sagst mit dem nach höher, das war für mich zum Beispiel nie eine Option, eine höhere Seite, weil bei mir war die Tendenz immer zu tiefer, weil ich immer dieses Riff-basierte hatte immer und ich wollte eigentlich selten hoch spielen, sondern ich bewege mich oft also selten eigentlich, ist für mich fast unangenehm, in einer hohen Lage zu spielen. Also schon auch, es ist schon mal auch mal schön, so, aber ich denke mal, das sind nur 5% der Zeit, die ich da so weit oben spiele. Und deswegen dachte ich, ja, ich will die Kirche im Dorf lassen, wenn ich jetzt noch nach oben das auch noch erweitern muss, dann werde ich komplett wahnsinnig. So, aber es ist natürlich bestimmt reizvoll, ja.
Aber gut, wir haben ja jetzt schon mal viel klargestellt, dass bei dir Rhythmik als Element extrem wichtig ist, für wie du schreibst. Ja. Wie sieht es denn mit Harmonik und Melodik aus? Mit solchen Sachen wie, experimentierst du auch ganz gerne mal mit verschiedenen harmonischen Strukturen oder auch mit verschiedenen Skalen wie Messier-Mode oder andere Sachen, die es da draußen in der Welt der Musiktheorie noch so gibt? Oder bist du da eher jemand, der sagt, okay, was deine Modal Interchanges oder sonstiges. Das ist natürlich komplexer, aber jetzt, dass du da immer noch relativ konservativ bleibst.
Es ist, sagen wir mal, die Harmonik ist vielleicht nicht ganz so ausgeprägt. Also das harmonische, also sich erweitern wollen, der Druck, der Drang ist nicht so sehr da. Aber es gab doch immer wieder also gerade bei den Einkompositionen habe ich oft auch eher einfallsarme, sage ich mal, Akkordfolgen, die da rauskommen. Interessante Akkordfolgen kamen mir raus beim Reharmonisieren von Originalen, weil da wollte ich irgendwas Besonderes machen. Und da möchte ich verweisen auf das Weihnachtsalbum, was wir hatten, wo ich sage, sag mal, das sind mir einige echt saugeile Akkordfolgen dazu eingefallen, beziehungsweise dieses Reharmonisieren, das waren also melodische Ideen, auf denen ich dann, zu denen ich Akkorde finden wollte, die passen. Und da sind dann sehr coole Sachen rausgekommen, die so Fusion-Akkorde, die ich sozusagen bis heute noch immer auch üben muss oder gerne mir anschaue, einfach wenn es über Changes geht. Das sind coole Sachen, wie zum Beispiel eben Leise rieselt der Schnee habe ich mal umarrangiert oder White Christmas. Basiert darauf oder Rudolph's Red-Nosed Reindeer oder sowas, das sind, die sind dann ganz anders als die originalen Akkordfolgen, aber es sind so Fusion basierend, naja, oft einfach im ganzen Melodisch-Moll, die Melodisch-Moll-Welt ist drin, die Harmonisch-Moll-Welt ist auch mal gerne drin, und dann gibt es aber auch manchmal einzelne Skalen, die ich, wo wir dann, keine Ahnung, die sind dann, manche Ideen kamen auch, das ist übrigens auch etwas, was dann irgendwann verloren gegangen ist, also nicht nur musikalisch, sondern, also die ganzen Tourbus, also wir waren viel unterwegs früher, so gemeinsam im Sprinter und haben viel diskutiert über alle möglichen Sachen und sind auf Ideen gekommen, was könnte man eigentlich mal probieren. Also auf diesen Fahrten, wo man viel gemeinsame Zeit zusammen ist immer weniger geworden im Laufe der Jahre. Deswegen kommen immer weniger von diesen Ideen. Aber damals gab es eben solche Ideen, die auch von der ganzen Band kamen. Aber wir hatten zum Beispiel mal eine Skala, über die dann einer immer improvisiert hat. Die hat für mich eine komplett neue Tür aufgestoßen, wie zum Beispiel über eine Pentatonik einfach, die wo ein Ton einfach anders ist. Also beispielsweise die Dur-Pentatonik nur mit B2 statt 2 oder sowas. Hat einer dann gesagt, probier das mal aus. Okay, wow, schon eine komplett neue Tür aufgestoßen. Okay, spiel das mal in allen Lagen. Und das ist eigentlich auch noch, das passt auch noch in den Halbton-Ganzton rein. Deswegen, du kannst es einfach um einen kleinen Terz verschieben und dann funktioniert es auch wieder über Halbton-Ganzton oder sowas. Ja? Das war allein sowas. Oder so, also viel mit Pentatonik. Ich habe ein ganzes System, was ich auch unterrichte irgendwie, wo ich sozusagen diatonisch durch dieses ganze ionische oder melodische Mollsystem mich bewege und die Pentatonik immer anpasse an den Mode oder sowas. Und könnte ich Bücher, glaube ich, drüber schreiben. Oder eben solche Sachen wie nimm mal harmonisch Dur her und mach dann aber harmonisch Dur mit einer B2, dann hast du plötzlich irgendwie zwei, oder das ist dann Zigeuner-Dur oder sowas. Keine Ahnung.
Ja, du hast dann halt die drei Halbtonschritte hintereinander, plus die kleine Sechste und so, ja.
habe ich dann später mal bei Rick Beato irgendwie, der hat das dann tatsächlich mal irgendwie besprochen, da bin ich Zufall drauf gekommen und ah, wow, cool, interessant. Der hat mal so Skalen besprochen, früher noch. Und die Akkorde, die du dann spielen kannst innerhalb dieser Scale oder sowas, die dann natürlich, es gibt mal eben ein Stück auf der Tenko, das heißt Mustafari Likes the Carnival irgendwie da. Und da habe ich lange erstens dran arrangiert, so ein Eigenstück, da habe ich irgendwie ein Jahr lang, bis das dann fertig war. Letztlich, weil ich habe nie gefunden, den Übergang zum nächsten Part, das hat immer gedauert, bis mal, oder man kommt nur bis zu einem gewissen Punkt, dann ist Ende und dann muss man es ruhen lassen, weil dann, es ist ganz oft so, auch bei Arrangements, ich muss Sachen ruhen lassen und die ruhen dann manchmal ein Jahr oder zwei auf dem Rechner, bis ich sie wieder aufnehme oder so. Und dann hat sich aber auch schon bei mir alles irgendwie schon wieder weiterentwickelt und dann, oder vielleicht kommt eine zündende Idee. Und so, und das ist übrigens, das habe ich mir beim Komponieren auch, das hat mir mal mein Kompositionsprofessor mal gesagt, also im Jazz-Gitarre-Studium irgendwie, es kommt, beim Komponieren kommt es auf die zündende Idee an, so. Aber da musste ich noch lange drüber nachdenken. Genau, also es braucht die zündende Idee und von da aus, wenn du die hast, dann kannst du von da eigentlich von Anfang bis zum Ende arbeiten. Ja, jein, man kann bis zum Ende dessen arbeiten, wie man Zeit hat, bis vielleicht reicht sie nur für die Hälfte und dann braucht man noch eine zweite zündende Idee oder so. Aber
ganz kurze Zwischenfrage, wenn ich das so raushöre. Ja. Also die Arrangement machst nur du alleine tatsächlich oder teilt ihr euch da auf oder wie läuft das genau ab oder ist das auch sehr unterschiedlich?
Also die ersten Jahre habe das nur komplett ich gemacht. Und dann kamen aber, es gab einzelne Musiker, es gab den Martin Meyerhofer, der hat mal, der mich selber als Komponist übrigens auch, der hat sein eigenes Projekt, Schizophrenic und so weiter, ist ein Münchner Musiker, der früher mit Marco Minnemann bei Illegal Aliens irgendwie noch so aus Markus Münchner Zeit irgendwie gespielt hat. Und der Martin ist selber Komponist, hat selber eine Zeit lang bei Panzerwelt gespielt, hat mich selber beeinflusst. Ich habe mit ihm noch in anderen Projekten, gespielt und der hat aber dann, ist bei Panzerballett dann eingestiegen und hat, das auch so, der hat diesen ganzen Zappa-Einfluss mit reingebracht. Ja. Und der hat mich auch eben, also der hat selber, ich habe ihm selber gesagt, hey, magst du mal was komponieren für Panzerballett und magst du mal was arrangieren? Und der hat zum Beispiel das Arrangement gemacht von Gimme Gimme, das gibt so ein Stück von ihm. Oder er hat auch ein paar Eigenkompositionen beigesteuert. Also das ja, gab aber ansonsten war bis da, außer Martin war es dann ich immer und dann kam aber irgendwann, dachte ich mir, Gastkomponisten dazu, von denen ich, in irgendeiner Form mal zusammengearbeitet habe oder sowas, die ich dann, da hatte Panzerballett auch schon so ein bestimmtes Profil natürlich und dann, das waren schon, das war klar, okay, was ist Panzerballett, was ist typisch Panzerballett, dann habe ich Komponisten gefragt, hey, möchtest du mal was machen, was typisch Panzerballett klingt, ich habe die und die Grundbausteine, mach mal was draus irgendwie. Und das habe ich gerne mal abgegeben auch, weil ich gespannt war auf die Ergebnisse und zu Recht, weil es kamen geile Ergebnisse raus. Ne? Also zum Beispiel diese Nelida BH, diese spanische Komponistin, die hat jetzt schon zwei Stücke für uns gemacht. Irgendwie die macht eher so Avantgarde, diese Avantgarde-Richtung. Aber ja, auf so eine Idee würde ich selbst gar nicht kommen. Klingt aber nach Panzerballett und macht mir auch noch Spaß, also mir drauf zu schaffen und so. Also für mich ist dann Panzerballett auch natürlich eine Spielwiese geworden und ich habe mir gedacht, warum muss ich immer selber was schreiben? Vielleicht kann mir jemand anders was schreiben, was ich üben darf und
dadurch wird man ja auch wieder besser und inspirierter, ne?
Genau. Das Schöne. Genau. Oder was auch wirklich sehr spannend war, dann irgendwann kam ein Komponist auf mich zu, ich glaube aus Philadelphia, irgendwie ein auch so ein moderner Komponist, der für Big Band geschrieben hat oder so für, oder für mit Bläsern. Und der hat mir seinen Rohentwurf geschickt und ich wusste nicht, was der wirklich will, aber ich habe mir gedacht, ja, kann man was draus machen und ich dachte mir aber, so wie es ist, ich würde das noch umarbeiten. Und dann hatte ich damals aber erstmal keine Zeit, habe gesagt, ich probiere mal was. Und dann habe ich das war so eine der Sachen, die ein Jahr auf meinem Rechner ruhte, bis ich mal dazu kam. Und dann habe ich das wirklich mal Note für Note alles reingehackt bei mir in den Rechner, habe seine Spuren dann teilweise drüber gelegt, das umarrangiert und dann kam irgendwann tatsächlich was Geiles raus. Und das war dann, hat sich rausgestellt, das ist das, was er auch eigentlich wollte, dass ich selber ein eigenes ein Panzerballett-Track im Endeffekt draus wird. Also ich glaube, er hat mich gar nicht direkt angefragt, er will was für Panzerballett machen, sondern hat einfach nur mal mir was hingeworfen und dann habe ich tatsächlich gesagt, hey, ich will was draus machen. Und dann kam meines Erachtens, also dieses Stück, was auf Planet Z drauf ist, das Stück, was dem Namen Jazz Metal am meisten noch gerecht wird. Nämlich diese, also Jazz und Metal sind ja wie so eine Emulsion. Also das ist wie Öl und mischt sich ja wie Öl und Wasser. Das sind so komplett unterschiedliche Welten. Und jetzt kannst du aber klanglich, bietet Big Band eine unglaubliche Chance, das irgendwie sich nahe zu bringen, weil du hast, diese Bläser haben ja doch eine ziemliche Wucht, ja, akustisch. Und wenn man das geschickt irgendwie einbaut, kann man das sich verstärken lassen. Man muss es nur geschickt irgendwie arrangieren. Und ich denke mal, gut, seine Grundarbeit zusammen mit dem, was ich noch, mit wie ich die Gitarren dann noch dazu, seine Gitarrenarbeit noch umgebaut habe, so dass es noch mehr nach Metal klingt, oder das hat das Ganze dann letztlich das Endergebnis so gut vermischt, dass es sozusagen von vorn bis hinten extrem, also energetisch ist, und es geht immer so von einem Teil in den nächsten, und es ist aber immer auf volle Kanne von allen irgendwie, und du kommst, also wenn man sich das so ein paar Mal anhört und weiß, wie der nächste Teil wird, man freut sich schon auf die nächsten Parten, es geht irgendwie, es wird durchgeholzt von vorn bis hinten, und es ist eigentlich Jazz, es sind auch richtig so abgefahrene, keine Ahnung, avantgardistische Jazz-Soli drin, aber trotzdem hast du die ganze Zeit diesen Metal da irgendwie immer, und du hast aber auch den Jazz da, und das klappt, finde ich, super gut. Also das hätte ich aber alleine nie geschafft. Dazu hat es wirklich jemanden, einen Arrangeur gebraucht, der sich mit Big Band und Bläsern noch besser auskennt. Aber wir haben das dann auch ausgesucht als eines der vier Stücke, die wir mit Virgil später noch zusammen nochmal aufgenommen haben mit der NDR Big Band. Da gibt's,
welches Stück ist das denn?
No One Is Flying the Plane, so heißt ihm das Stück.
Mhm. Genau. Ja. Also von der Planet Z-Scheibe.
Genau, das genau. Das, also, und die hat dann Gergo Borlai eingespielt am Schlagzeug. Auch super gut, ja. Also, es war immer so einer der Schlagzeuge, mit denen ich schon immer mal was machen wollte. Und passte wie die Faust aufs Auge. Es war wirklich, also, genau, also nur wie gesagt, oft schaffe ich es dann gar nicht alleine, sondern da hatte ich noch von der ein oder andere Einfluss von außen hat sich ausgezahlt, finde ich, um diesem Jazz, Metal, dieser Welt noch weiter auszuschlachten oder noch andere Approaches. Es bereichert einen ja so andere Approaches, und ich finde, also ich bin auch immer, also ich bin offen natürlich für so Vorschläge, aber natürlich schreibe ich auch weiter eigene Sachen. Aber der Anteil von dem, was reine Eigenkomposition von mir ist, ist im Laufe der Jahre auch kleiner geworden tatsächlich. Mhm. Weil es mir gar nicht so wichtig ist, was selber zu schreiben, sondern einfach, also am wichtigsten ist es mir, Gitarre spielen zu können, einfach
live. Solange es auf den tiefen Seiten
ist. Genau. Am wichtigsten ist mir, Gitarre spielen zu dürfen und irgendwie geiles Zeug zu spielen. Und dann, wenn das dann eben bei Panzerballett ist, dass ich es ausleben kann und ich muss dafür dann oder kann dafür eigene Sachen schreiben, ja, dann mache ich es halt so. Ja. Das ist, ja.
Wie ist das denn innerhalb der Band? Weil wenn du jetzt eine eigene Eigenkomposition schreibst, du hast ein Thema, du hast irgendein cooles Arrangement dafür oder sonstiges oder halt generell Gitarrenidee, wie machst du das dann mit dem Schlagzeug zum Beispiel? Gehst du dann hin und sagst, Sebastian früher oder jetzt auch Virgil oder so, hey, schreib du mal eine Schlagzeuglinie drüber, oder hast du da auch schon direkt eine Vision, weil das so verwoben ist in die restlichen Stimmen wie die Gitarre?
In der Regel ist es so, ich programmiere ein Schlagzeug, also ich mache erstmal ein Demo-Track mit allen Instrumenten als MIDI. Und da auch das Schlagzeug, Also da gebe ich so eine Grundbegleitung ein, weil ich arbeite dann auch mit Libraries, also mit Fills oder so, dass ich möchte, dass es sich von Anfang an irgendwie anhört, so gespielt mehr oder weniger anhört, dass wo ein Fill ist, ist ein Fill, wo er ein Tom Groove ist oder wo es ein Backbeat hat oder wo eben, manchmal möchte ich auch, dass gewisse Sachen explizit mit der Snare oder so mitgenommen werden oder dass ich einen durchgehenden Viertel-Groove auf einer China oder Hi-Hat oder so habe. Oder eben, dass es auch manchmal so ein eher offenerer Teil ist, so ein Sechzehntel-Groove auf der Hi-Hat zum Beispiel, dann gibt es so diese vorgefertigten Grooves im Easy Drummer irgendwie, die ich dann aussuche und
das ist doch, die musst du doch krass verändern. Also so ein ganz normaler Vierviertel Funk Groove passt doch nicht über einen Jan Zerfeld-Riff.
Ja, alles verschieben ein bisschen.
Ja, das, was ich da wirklich mal einmal gemacht habe, ist, also das war wirklich die eine der übelsten Arbeiten, aber sie hat sich ausgezahlt, weil es gab zum Beispiel keinen Quintolen Groove dort. Das heißt, ich hab dann einfach irgendeinen Sechzehntel-Groove, einen Funk-Sechzehntel-Groove, wo jede Sechzehntel belegt ist mit allen Dynamik, Velocities und so weiter, habe ich dann einfach rüber auf so einen Grid, einen Quintolen-Grid gezogen, habe dann Note für Note sozusagen.
Oh Gott.
Und dann diese fünfte, die dann fehlte, noch einfach manuell eingefügt. Und das war ein halber Tag Arbeit, aber am Ende hatte ich dann so einen Quintolen-Groove, den ich seitdem auch immer dann wieder da einbauen, irgendwie so. Aber das war wirklich schwierig. Also deswegen, aber ansonsten, es geht erstaunlich gut. Dann die einzelnen, also weil MIDI ist ja alles da. Das heißt, ich habe es eigentlich ganz gut immer hingekriegt, das so anzupassen, dass es nach was klang und so. Mhm. Und das gebe ich dann, manche Schlagzeuger brauchen gar keine Noten, denen reicht so ein MIDI-File. Ich habe auf Planet Z zum Beispiel habe ich mit verschiedenen, mit Marco Minnemann oder so und Morgan Agren, zum Beispiel der Morgan Agren, der braucht überhaupt gar nichts. Also der kann auch gar keine Noten lesen oder der hat auch keine MIDI-Files, der hat einfach irgendwie dazugespielt, es hat irgendwie gepasst.
Ja, okay.
Hat einfach vier Viertel gedacht und irgendwie
genau. Passt das schon. Ja, da hat es gehört, was da passiert. Krass. Und hat es dann. Gut, es waren auch bestimmte Stücke, wo es auch nicht so wichtig war, dass wirklich alles ganz bestimmte Töne auf einen bestimmten Hit kommen oder so, sondern da geht's, reicht dann auch, hat genau sein Approach auch, das war auf ihn auch sozusagen ausgelegt, aber ansonsten habe ich, also es wurden natürlich auch die Schlagzeugparts immer aufwendiger auszusetzen, deswegen habe ich mir dann überlegt, irgendwann einfach nur noch den MIDI-File oder auch einfach die exportierte Schlagzeugspur dazu zu geben und einfach nur die Grundstruktur des Songs habe ich dann in der Partitur auch in der Schlagzeugstimme und der Schlagzeuger macht es dann selber, so wie er denkt, sozusagen. Also es ist eine Mischung aus schon wirklich auskomponiertem Schlagzeugtakten und offen gelassenen Schlagzeugtakten, die wo zum Beispiel festgelegt ist, was Bassdrum und Snare machen, aber nicht festgelegt ist, was zum Beispiel oben die Cymbals machen oder so, was offen ist. Da gibt es ja so Notationen mit so diesen Schrägstrichen oder sowas, welche Sachen können offen sein. Mal ist es mehr, mal ist es weniger. Aber bis jetzt habe ich immer einen ganz guten Weg gefunden, aber ich will mich auch nicht totarbeiten, wie jetzt, dass der zum Beispiel dieser Trans, also derjenige, der die Schlagzeugspuren für Alien Hip Hop transkribiert hat, das könnte ich gar nicht mehr so, also oder es wird mich wahrscheinlich ewig Zeit.
Hat er das, ganz kurz Zwischenfrage, hat er das von eurer Version transkribiert oder von der Planet X Version?
Von unserer Version, unserer, weil wir ja die Noten rauslassen wollen. Ja. Ich habe mir gedacht, das kann ich nur da machen, wenn ich einen Transkribierer finde, der wirklich der sich wirklich die Zeit hat oder auch schnell genug arbeitet. Der hat wirklich auch die Zeit gehabt, aber er hat auch sehr schnell gearbeitet. Und das ist so, das könnte ich gar nicht mehr. Also so könnte ich so.
Ich meine, eure Version, ich habe es vorhin beim Auto nochmal gehört, beim Autofahren, die ist nochmal ein bisschen, der Virtual macht das nochmal ein bisschen krasserer als, ich meine, die Planet X Sachen sind so schon krass genug. Mhm. Aber ich glaube, der Virtual, habe ich das Gefühl, der hat dann noch so ein, zwei Sachen, die er da noch mehr reinhaut, wahrscheinlich bei eurer Platte, ja.
Ja, das habe ich ja zusammen mit Virgil diese Version arrangiert, wo eben genau das passiert, was es war eine Weiterentwicklung. Also es ist interessant bei diesem Stück, weil es passiert bei Alien Hip-Hop eigentlich genau das, was mich so inspiriert hat, nämlich diese metrische Modulation oder rhythmische Illusion, eher gesagt. Du nimmst eigentlich die gespielten Sechzehntel-Triolen nimmst du eigentlich als Sechzehntel wahr.
Ja. Oh, dann aber schönes auch. Wort. Schönes Wort, rhythmische Illusion. Gefällt mir sehr, ja.
Stimmt. Habe ich aber von Anfang an sozusagen auch so verstanden, weil es gibt das Buch Rhythmic Illusions von Gavin Harrison. Mhm. Und das hat mich, das fand ich zum Beispiel immer interessant. Er spricht in seinem Buch vom A-Status und vom B-Status. Das ist das, was ich auch immer versuche, meinen Schülern zu erzählen, denen ich versuche einzuführen in dieses Prinzip. Also du hast das eine, was der Spieler sozusagen fühlt, und das ist das A-Status, und der B-Status ist das, was am Ende rauskommt, was der Hörer eigentlich denkt, was es sei. Also die Illusion im Werk gespielt, der Spieler fühlt aber das auf einer ganz anderen Subdivision oft, als es dann ankommt am
Ende. Ja, da gibt's ja dieses berühmte Sound of Muzak von Gavin Harrison oder Porcupine Tree, was ja eigentlich irgendwie ein 7 ist, aber sich wie 4 anfühlt und so, was ja für Schlagzeuger sehr gerne benutzt wird, ja.
Ja, und eben der Punkt war eben, meine zündende Idee, um den Kreis noch da, die Bogen zu schlagen, bei Alien Hip Hop, wie kann ich ein Alien Hip Hop neu arrangieren, was sozusagen das auf die nächste Stufe nochmal bringt von der Komplexität? Dann einfach, ich habe einfach, nachdem ich habe vorher von 5 und 7 gesprochen, ich hatte ja ein Jahr lang noch zusätzliches Jahr damals gebraucht mit dem Typewriter, um überhaupt diese Septuor zu fühlen. Das war das nächste Kapitel, aber ich dachte mir, was passiert, wenn ich das Ganze, also sozusagen diesen B-Status, das, was der Hörer hört, es denkt, es sind Sechzehntel, aber was man als Spieler fühlt, sind dann nicht nur Sechstolen, sondern wechselt zu Quintolen und auch zu Septolen. Das heißt, du musst sozusagen Takt für Takt, also es verschiebt sich Takt für Takt, und du musst es komplett neu lernen. Und es ist eigentlich total undankbar, weil für den Hörer hört sich es immer gleich an. Ja, also ganz so ist es nicht. Also man wird dann schon, es gibt schon Hinweise darauf, dass da was anders ist. Also so ist es nicht. Aber es ist, das ist das wahrscheinlich, was du meintest, was noch mal krasser ist. Das ist dann genau dieses Prinzip einfach, was dann passiert.
Ja. Wir müssen noch mal ganz kurz einklatschen. Ich habe gerade aus Versehen den falschen Knopf gedrückt und kurz meine Aufnahme abgebrochen. Wir müssen noch mal kurz einklatschen. Es tut mir so leid. Ah, die Technik. 3, 2, 1. Super. Kommen wir langsam auch schon zum Abschluss. Ich habe nicht noch ein, zwei Abschlussfragen, aber wollte ich
konntest du das noch mitnehmen, was ich
Nee, du bist aufgenommen, alles super. Ich habe bei mir selber intern ich wollte eigentlich nur meine Aufnahme kurz muten, weil hier das Telefon von meiner Mutter gebimmelt hat. Und dann habe ich die Aufnahme komplett gestoppt aus Versehen. Deswegen musste, jetzt läuft wieder alles, deswegen mussten wir nur kurz einklatschen.
Ja.
Cool. Nee, okay. Dann komme ich jetzt langsam zu ein paar Abschlussfragen, wenn du noch was sagen willst. Aber genau. Ein Wort hast du jetzt schon öfters mal erwähnt, worauf ich nochmal ganz gerne mit dir reingehen möchte, und zwar Jazz Metal. Wir hatten nämlich eine Fusion-Folge schon mal gemacht, wo wir auch über diesen Begriff Jazz Metal ein bisschen gesprochen haben. Und ich habe auch öfters mal schon mit Leuten gesagt, ich würde ganz gern noch mehr Jazz und Metal verbinden, weil das ja auch zwei Kernpunkte meiner musikalischen DNA sind. Und dann sagen viele Leute, wie Panzerballett. Und das ist meine Antwort immer drauf, nein, bloß nicht wie Panzerballett. Nein, aber ganz, ganz anders, weil für mich eher die Komponente der Improvisation aus dem Jazz im Vordergrund steht, als jetzt die Komposition, weil ich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel mehr aus dem Hardbop komme oder aus dem Bebop komme, da die Komposition ja tatsächlich vom Arrangement relativ simpel sind, wenn man sich jetzt mal zum Beispiel Coltrane mit der Giant Steps Platte, was einer meiner absoluten Lieblingsplatten ist, nimmt, da passiert ja nicht viel Rhythmisches oder viel Arrangement-Technisches, das sind ja eher die Improvisationen. Was für einen Stellenwert hat das denn für dich, Improvisation? Seid ihr da live limitiert, dass ihr zum Beispiel sagt, okay, Improvisationen sind auch von der Form her, haben einen Rahmen und sind abgegrenzt? Da versucht ihr dort auch Freiheiten zu geben zum Thema, wie lang jemand improvisiert, wie frei jemand improvisiert, etc.?
Eine sehr gute Frage. Also das ist ein sehr guter Aspekt, den ich über den noch sprechen kann, kurz. Und zwar, das ist eine ganz grundsätzliche Sache. Als wir angefangen haben, das war ein Jazz-Fusion-Quartett, da war alles komplett offen. Da haben wir nur, also wirklich auch da waren die Themen relativ kurz noch und die Improvisationen dann relativ lang und komplett offen. Das hat sich dann im Laufe der Zeit, da wurde es dann strukturierter. Und der Anteil der Improvisation war weniger. Und dann kam aber letztlich noch ein Ding dazu, nämlich was ich vorher beschrieben hatte, dass alles immer komplexer wird. Und das führte mit sich, dass wir irgendwann anfangen mussten, um es tight zu kriegen, wie eine Pflänzchen so einen Stock braucht, ne? Irgendwie, dass wir den Click-Track gebraucht haben. Mhm. Und der eigentlich für mich ist der Click-Track dazu da, dass man später dieses Stöckchen dann wegnehmen kann und der Baum steht irgendwann. Aber dazu muss man es erstmal wirklich eine Zeit lang so lange mit Click spielen, bis es so verinnerlicht ist, weil so dieses komplexe Ding, das verleitet schon dazu, dass gerade ein Kollektiv langsamer und schneller wird und so weiter manchmal und das Ganze anfängt so ein bisschen zu eiern und so haben wir es hingekriegt, aber dieser Click-Track hat einen ganzen Rattenschwanz, den er mit sich zieht. Natürlich auch das, was, wenn du live damit spielen willst, bedarf es natürlich dem In-Ear-Monitoring. Ja? Und auch deswegen, weil man dann den Click nicht einfach nur konstant lassen kann, sondern dass er vom Sequencer kommen muss, auch weil er programmiert ist. Und dann damit kommt aber dieses ganz wichtige Ding, dass du plötzlich die Improvisationen nicht mehr offen, die brauchen dann eine feste Länge. Ja. Und da mussten wir dann, das ist auch schwierig, die anzupassen. Das heißt, man muss sich überlegen, man darf sie ja nicht zu lang machen, aber zu kurz wäre auch blöd. Also man muss es vorher alles festlegen. Aber das vorher festgelegt, das geht natürlich gegen den Jazz so ein bisschen, dass du völlig frei bist in der Gestaltung der Länge deines Solos. Es ist immer mehr sozusagen pfercht in ein Korsett, in so ein Arrangement-Korsett. Und auch natürlich wurde das immer dominanter, dieser, wenn man mit In-Ears spielt, das geht so ein bisschen gegen, also ich finde, Jazz spielen live lebt auch davon, dass man besseren Überblick darüber hat, wie klingt das einzelne Instrument auf der Bühne von der Dynamik her irgendwie. Ja. Das hängt mit der Dynamik zusammen. Und dafür ist das die In-Ear-Situation ist, finde ich, der totale Killer. Deswegen hat das auch, das hat so ein bisschen die Band in so Lager gespalten, die das auch nicht gar nicht so gerne mochten, dass wir das mit dem In-Ear gemacht haben und die es sehr begrüßt haben, weil es plötzlich alles viel leichter ging zu spielen und so. Und dann kam es nämlich auch, was sich darin bestätigt, dass wenn man das In-Ear dann plötzlich mal wieder lassen muss, weil es zum Beispiel ein technisches Problem gibt, dass man dann sagt, okay, wir können den Song jetzt mal offen spielen und das dann, wow, dann, es gab so Momente, dass man, hey, das ist bei uns komplett verloren gegangen, lass uns doch mal wieder komplett ein Set machen, ohne den ganzen, das Klimbim oder das ganze, den Sequencer oder manchmal kamen ja auch so Atmos noch zusätzlich drüber und so. Lass uns das mal komplett wieder back to the roots gehen. Und das haben wir übrigens dieses Jahr auch tatsächlich mal bei einigen Nummern gemacht, also wirklich back to the roots ohne Click, komplett offene Soli. Und da sind, Also da ist plötzlich, da ist wie so ein Knoten aufgegangen. Das ist eine komplett andere Sache. Die ich mir auch wünsche, dass die mehr da sein kann. Deswegen möchte ich da auch in die Richtung arbeiten, aber so ganz weg von dem anderen, diesem exakten, also ich komm nicht ganz weg, weil die Nummern bleiben komplex und es bleibt trotzdem irgendwie erforderlich, dass wir einen Großteil des Sets auch mit diesem Klick spielen können. Allein weil wir schon gar nicht so viel Probenzeit haben und so weiter, wie ich eingangs erklärt habe. Also es bleibt eine Challenge tatsächlich. Allein schon dieser Aspekt, dass man auch irgendwann übergegangen ist dazu, dass man überhaupt kein Gitarrenamp mehr auf der Bühne stehen hat, sondern nur noch irgendwie den Quad Cortex hat und du auf der Bühne eigentlich dann aber komplett angewiesen bist darauf, natürlich wie es nach außen klingt, also der Bühnensound ist dann oft, also er repräsentiert gar nicht mehr, wie die Band eigentlich tatsächlich klingen würde, wenn sie auf der Bühne ist. Deswegen gehen wir jetzt bei der nächsten Tour mal wieder zurück. Ich nehme mal wieder ein Amp mit und stelle ein Amp wieder auf die Bühne.
Cool.
So, ja. Cool, ja. Und das sind alles interessante Fragen, aber die hängen alle irgendwie miteinander zusammen. Also und vor allem eben diese Geschichte mit Banddynamik, die erhalten bleibt, eher viel besser ohne in ihr und der Jazz-Anteil, der viel besser erhalten bleibt, wenn man nicht im Korsett ist von diesen Click-Track- und Backing-Sachen und so weiter. Mhm. Und das gilt es irgendwie auszutarieren oder irgendeinen Weg zu finden, das beides zu haben. Das gehört für mich zu dieser schwer Vermischbarkeit von Jazz-Metal zusammen. Ja?
Mhm. Ja, ist ein interessanter Kompromiss, den man da auf alle Fälle setzen muss.
Ja, ja.
Der das bestimmt definitiv nicht so einfach macht.
Eine Frage habe ich noch.
Ja,
wahrscheinlich. Fabian, hau was. Was passiert denn? Ich meine, die Musik ist ja sehr komplex und wird wahrscheinlich so viel geprobt, dass eigentlich keine Fehler groß passieren. Aber was passiert denn gerade so bei diesen abgetrackten Sachen, wenn da mal jemand rausfliegt und zwar richtig rausfliegt? Was ist dann der Notfallplan? Oder?
Es gibt keinen Notfallplan. Das Bittere ist, es gibt keinen Notfallplan. Und wir haben bis jetzt, haben wir es auch geschafft, noch immer durchzukommen. Also tatsächlich, also auch mit so einem Click-Track, irgendwie hat es dann hingehauen. Wir haben einmal eben so Notsachen eingeführt, wie zum Beispiel am Ende einer Soloform ein Spezial, so eine Cowbell, die am Schluss die nächste Form einleitet. Dann klar ist, jetzt kommt der nächste Teil und spätestens da haben wir es dann wieder geschafft. Aber zum Glück ist dieser Super-GAU noch nicht aufgetreten. Außer manchmal musste ich dann tatsächlich den Klick einfach ausschalten. Dann haben wir es verloren und dann mussten wir sozusagen wie ein Flugzeug ohne Instrumente sozusagen landen zum Schluss. Ja, das musste ich dann, aber das hat dann irgendwie auch noch gerade so geklappt. Wir hatten einmal es wirklich so in Berlin, ich glaube 2014 war es oder so. Das war so ein komplexes Stück. Das war irgend so ein Groove, den haben wir dann, da sind wir komplett auseinandergeflogen und dann habe ich so gesagt, so jetzt ist aus, also jetzt müssen alle aufhören zu spielen und wir müssen einfach von...
Hätte man auch sagen können, das ist so gewollt. Das sollte so sein.
Hätte man tatsächlich... Eine
Schauinlage.
Ja. Vielleicht war es das dann auch irgendwie für die Leute. Also
Ich meine, es ist ja auch lustig zu sehen, was ist lustig, aber es ist ja auch, zum einen verzeiht das, glaube ich, einem jeder, weil jeder weiß, natürlich, wie komplex und schwierig diese Musik ist. Und es ist ja auch schön zu sehen, hey, das sind auch Menschen und da passiert das auch. Vor allem, weil man ja auch nicht vergessen darf, das hast du am Anfang auch gesagt, ihr probt ja nicht. Also richtig, Proben ist ja mittlerweile in so einer Musikrichtung, ich kenn's ja selber auch mit Alkaloid und so, ist ja ein rares Gut. Da wird halt ein Tag vorher geprobt oder zwei maximal. Aber wie du am Anfang schon gesagt hast, dieses, dass du einmal die Woche sich trifft und man hat einen Samstag, wo man die Sachen probt und alles ganz genau durchgeht und bespricht, das gibt's ja leider nicht mehr. Das darf man ja auch nie vergessen bei sowas.
Ja.
Ja, eigentlich absolut. Es sind ja immer so die ersten 3-4 Konzerte sind ja eigentlich die Proben.
Ja, genau. Genau, so wie du sagst. Da kommt ja noch dieses Bild übrigens, dass so eine Band irgendwie auseinanderfliegt. Das ist sowieso in den alten Filmen, wo so irgendwie einer mit so einem Auto irgendwie so einen Unfall baut und das Auto bricht so auseinander und zum Schluss sitzt dann nur noch der Typ mit dem Lenkrad da. Und so fühlt sich das tatsächlich an.
Das ist der Hammer. Ja. Die Idee mit der Cowbell finde ich gut. Ihr müsstet mal einführen, das haben ja moderne Bands heutzutage ja auch sehr in ihren höheren Produktionen oder in größeren Produktionen, dass eine Stimme immer sagt, was als nächstes kommt im In-Ear. Ja. Dass du halt, dass dann der Jan Zerfeld kurz reinspringt und sagt, gleich kommt der Chorus.
Zieht euch aus, es geht los.
Ja, das habe ich, im Dezember habe ich ausgeholfen bei dieser Band Kraft, diese Franzosen. Und die haben tatsächlich dann irgendwie so ein System gehabt, dann 1, 2, 3, 4 und dann irgendwie Bridge und dann sagt so eine Computerstimme, sagt das dann irgendwie so, das ist der nächste Teil und so weiter. Das kannte ich eben auch nicht, aber funktioniert auch. Also das war irgendwie Ableton oder so.
Das, ja, stimmt.
Ich glaube, viele machen das. Mit Ableton Live kannst du es machen, aber du kannst es halt auch kannst mit so gut wie jeder Software irgendwie machen, ja. Aber gerade im Panzerballett-Kontext finde ich das interessant. Vor allem, wenn da eine Stimme versucht, irgendwie so ein 17/16 einzuzählen oder so.
Abgefahren.
Ja, cool, Jan. Hey, sehr, sehr schön, dass du uns mal ein bisschen nochmal wieder reingeführt hast in die wunderbare Welt von Panzerballett.
Und sehr gerne.
In deinen Kopf, wie man da eigentlich, wie es da aussieht, wenn du Panzerballett arrangierst oder was dafür wichtig ist. Nach wie vor der Hinweis für alle da draußen, schaut euch mal die Startnext-Kampagne an, die der Jan aufgesetzt hat für das Live-Album. Sowas würde mich natürlich sehr auch interessieren, weil live ist immer noch mal ein anderes Gefühl halt eben als auf Platte. Dann gibt's vielleicht auch mal ein Live-Stück, wo die Band rausfliegt, wäre ja auch lustig.
Wer weiß,
ja. Das gibt's auf Platte nicht. Ansonsten schaut natürlich bei sämtlichen Streaming-Anbietern oder auch beim Jan selber vorbei, kauft die Platten, besorgt euch die Tickets für die Tour. Die Tour steht ja schon, ne? Also es ist ja nicht abhängig. Cool. Es geht ja jetzt nur um das Recording. Die Tour steht schon. Nächstes Jahr oder noch dieses Jahr? Wann war die Tour da?
Nur dieses Jahr. Wir fangen an am 23. September in Paris und und der letzte Termin ist am 2. Oktober in München. Tatsächlich, ja. Und weitestgehend in Deutschland, aber eben auch Frankreich, Belgien und Österreich. Und ansonsten, ich weiß nicht, die in Deutschland klappern wir so komplett eigentlich ab. So,
da muss ich mal direkt mal schauen, wo ihr bei mir in der Nähe seid. Das letzte Mal bin ich gut ein Stückchen gefahren, habe ich noch Hotel gebucht.
Warst du nicht im Ebertbad? Warst du im Ebertbad, oder?
Ja, war irgendwo, ja, genau. Aber ich sehe gerade, Köln, ja, okay, es ist das Euroblast Festival, ja, das Euroblast Festival und da ist halt Guitar Summit, glaube ich,
an dem Tag. Okay, das genau, das, deswegen September. Auch der Raphael zum Beispiel nicht dabei ist bei der Tour, sondern der Joe.
Ah, ist er bei der Guitar Summit, der Raphael, das ist doch schon cool. Ja. Da freue ich mich doch. Aber ansonsten macht ihr natürlich so wie alle Bands immer schön den großen Kreis um Frankfurt.
Leider, ich versuche es immer wieder.
Ja, es ist hier mit sowas ist hier irgendwie. Es gibt eine Kolossal wäre ja was.
Haben wir schon, der will uns aber nicht mehr spielen lassen. Weil er hat es mit uns versucht, aber es kamen ihm zu wenig Leute. Es waren dann irgendwie. Okay. Es waren so in der Regel so unsere 100 bis 150 und das war immer.
Ach, aber klar, Waldbronn Soundcheck One, da habe ich doch selber schon öfters gespielt. Der gute, wie heißt der nochmal, der Besitzer, ich komme gerade nicht auf den Namen. Wayne, genau. Da bin ich doch auf alle Fälle mit dabei in Waldbronn.
Ach, sehr gut.
Das ist sehr cool. Da gehe ich auf alle Fälle hin. Das ist eine coole Bühne.
Ja. Super, freut mich.
Super. Ja, gut, genau. Dann auf alle Fälle an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen mal auschecken, wann Panzerballett auf Tour ist und vorbeikommen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ansonsten, genau, checkt die Alben aus. Hört vor allem Alien Hip-Hop, hört da die Panzerballett-Version und die Planet X-Version. Ihr habt einen Song rearranged, der nerdiger und nerdiger ist und nischiger, absolut ist und noch nerdiger gemacht. was ich aber sehr schön finde, weil halt, wie gesagt, zu wenige Leute Planet X gehört haben. Eine der besten Bands, die es je gab.
Richtig, ja.
Wo ich mir manchmal so ein bisschen denke, ach, Virgil, es ist ja schön, dass du bei Panzerballett spielst, aber so ein Planet X Reunion wäre, glaube ich, auch mal wieder schön.
Das wäre total geil, ja. Tony Mac vor allem ist ja auch einer
so, meiner. So richtig schön mit Tony dabei und das wäre natürlich der Hammer. Aber ja, in diesem Sinne, besten Dank dir und auch an unsere Zuhörer, Zuhörer da draußen. Schaut mal an unserem Discord-Kanal vorbei, falls ihr Teil der Let's Talk Guitar Community sein wollt. Die Umfrage steht natürlich auch noch weiterhin offen, wenn ihr ein bisschen Kritik und Feedback geben wollt an Let's Talk Guitar, auch ganz anonym. Ansonsten auch hier gerne bei allen Streaming-Plattformen vorbeischauen, eine 5-Sterne-Review geben, einen Daumen hoch geben oder einen netten Kommentar hinterlassen. Und in diesem Sinne wünsche ich der Fabian euch wieder ganz viel Spaß beim Üben. Auf Wiederhören.
Ja. Tschüss.
Super. Sehr, sehr schön.